It's the Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 616. Quit playing games with my heart. Und herzlich willkommen zu Rats Folge 616. Wir gehen in großen Schritten auf 1000 Ausgaben Rats zu. Ich hoffe, ihr habt schon das Konfetti und das Papst Blue Ribbon kaltgestellt. Mein Name ist Dennis. Heute geht es natürlich auch wieder um den professionellen Ringkampf. Es gibt einiges zu besprechen, denn nächste Woche, da ist es schon soweit. Da ist der Royal Rumble. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und da darf natürlich auch ein Mann nicht fehlen, der mir zugeschaltet ist vom Wandsbeker Ostermarkt. Da steht er jetzt und das ist der Nico. Hallo, Nico.
Hallo, Dennis. Hallo, herzallerliebstes Rats-Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich muss dich enttäuschen. Ich war heute noch gar nicht draußen. Ich war noch nicht auf dem Wandsbeker Marktplatz. Ich sitze hier in meinem Loft, Dennis. Ich wurde nämlich schon terrorisiert.
Oh.
Den ganzen Vormittag. Mhm. Und zwar ganz, ganz klassisch durch das Festnetztelefon. Manche Leute werden jetzt sagen, Festnetztelefon, das sind für ein antikes Gerät. Ich habe mein Handy. Ich kann dir auch nicht sagen, warum ich noch einen Festnetzanschluss habe. Wahrscheinlich, weil ich damit...
Muss man immer haben, ja.
Muss man haben, ne? Mhm. Ich muss da mit meinen Eltern telefonieren, beziehungsweise meine Eltern rufen mich über das Festnetz an. Sonst keiner, außer halt irgendwie mal so die Telekom. Und die Telekom, was heute, hat mich mehrfach angerufen. Mhm. Irgendwann hat es mir gereicht, ich bin drangegangen.
Oh. Ja?
Und du weißt ja, wie das ist. Man kommt einfach nicht zu Wort, ne? Du hast dann eine Person auf der anderen Leitung, die ununterbrochen redet und du willst immer dazwischen grätschen und zumindest sagen, ich habe keine Zeit. Ja, ich war kurz davor aufzulegen, aber ich bin ja ein höflicher Zeitgenosse. Ich habe auch nicht verstanden, was er mir erklären wollte.
Ja, er wollte dir was verkaufen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber ich war ein langjähriger Telekom-Kunde, da wollte mir hier wieder was andrehen und dort und ja, es war eine harte Nummer. Also ich habe dann doch 2 Minuten mit ihm geredet.
Oh, ich wollte sagen, du bist ja eigentlich dafür, deswegen meine Frage wäre jetzt gewesen, was hast du dir andrehen lassen? Weil du bist ja eigentlich dafür bekannt, dass du da nicht Nein sagen kannst, ne?
Nee, es ging irgendwie darum, 100 Mbit-Leitung oder sowas.
Ah,
ne?
Okay.
Kam am Ende raus, sag ich, du, nices Ding. Ich melde mich nochmal, wenn ich umgezogen bin. Ja, das können wir jetzt schon machen. Ich so, ja, ich weiß, dass wir es jetzt schon machen können. Ich habe aber auch überhaupt keine Zeit. Ne? Also schrecklich. Also auch der Beruf, ne? Wenn du da im Callcenter sitzt, er muss halt aber auch echt mit vielen Enttäuschungen leben. Ne? Ich meine, wie viel Prozent der Anrufe gehen nach hinten los? Ne? Wie oft wird man vielleicht sogar mal angeschnauzt? Ne?
Ja. Das ist ein
harter Job.
Generell, auch wenn du irgendwo jetzt, was ich bei der Krankenkasse arbeitest und da den Telefondienst hast oder sowas, ne? Du kriegst ja meistens nur auf die Fresse. Mir ist ja gerade, ich hatte im Dezember einen Großteil Telefondienst bei uns in der Elfi, ne? Wir haben ja auch geschlossen, wie man sich vorstellen kann, und dementsprechend musste aber natürlich immer jemand telefonisch erreichbar sein, und da waren aber alle, also der eine oder andere wollte Essen abholen, wo ich dann auch erklären musste, so, nee, das ist geschlossen. Also Essen kann ich auch nicht abholen. Ich sag, nein, das Gebäude ist zu, es ist auch niemand da. Ja, und wo sind Sie jetzt? Ich sag, ich sitze zu Hause auf dem Sofa, das ist eine Telefonweiterleitung. Ach so, also kann ich kein Essen abholen.
Schade.
Ja, nein, aber wenn du generell so im Callcenter oder auch wenn Leute dann einfach auch sauer sind, ne, und dann da anrufen.
Ja, also man ist oftmals auch erbost, weil irgendwas nicht funktioniert, ne? Wenn man sich dann irgendwo beschwert, während man sich beschwert oder während ich mich dann beschwere, denke ich auch, mein Gott, du, der Typ oder die Frau am Ende der Leitung kann wahrscheinlich auch nichts dafür, aber irgendwie muss man ja mit den Leuten in Kontakt treten, wenn es Probleme gibt mit der Internetleitung. Denn Internet ist natürlich sehr wichtig, sonst könnten wir hier gar nicht diesen tollen Podcast heute aufnehmen. Wo wir von Podcast reden, Dennis, ganz kurz, ich habe reingehört in den Skeletor-Podcast.
Ja, was hast du?
War toll. Hab die erste Folge gehört, musste schmunzeln teilweise und hat aber Spaß gemacht, ne? Also auch besonders, wir haben letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Also sie werden jetzt 36 Folgen droppen, die sich jeweils mit einer Hörspielkassette beschäftigen, um dann danach auf eine eventuelle Netflix-He-Man-Serie, die 2021 irgendwann an den Start gehen soll, um darüber zu berichten. Checkt das mal aus, Leute. Also ganz lustig, wenn man so ein bisschen in Nostalgie schwelgen möchte.
Ich glaube, er ist auch auf Spotify hier tatsächlich.
Genau, genau.
Ich habe Skeletor eingegeben, dann wird's ein bisschen schwierig. Der Podcast heißt offiziell He-Mans Machtschädel, das Motu Hörspiel-Review. Wofür steht Motu? Masters of the Universe, natürlich.
Ja, natürlich, natürlich. Nein, ich war auch auf deren Seite, ne? Skeletor.at ist es, glaube ich.
Genau,
und da sah ich, dass es auch auf diversen Streaming-Portalen zu finden ist. Und da habe ich es dann aber dann auch gefunden. Also Empfehlung von uns.
Ja, ich muss die erste Folge
noch. Ist lustig, den beiden zuzuhören.
Die erste Folge. Ich mache ja, bin ja zum Beispiel auch meine Frau und ich große Fans der drei Fragezeichen und da gibt's auch einen schönen Podcast, den ich an der Stelle empfehlen möchte. Das ist der spezial gelagerte Podcast, heißt der, und die bringen auch immer ähnlich wie wir es bei Männern machen. Die bringen immer abwechselnd mehr oder weniger eine Review zu einer Folge raus, haben aber auch dann ganz viele Specials, wo sie irgendwie selber irgendwie einen Live-Podcast machen oder mit Leuten sprechen, mit den Autoren sprechen, mit den Sprechern sprechen, was auch immer. Und dass ich, wenn ich dann sehe, was für sich, oh, neuer Podcast kommt, Folge, was weiß ich, 12, die, was ist 12? Ich glaube 11 ist die sprechende Mumie. Die sprechende Mumie? Die flüsternde Mumie. dann höre ich mir auch immer vorher nochmal die Originalfolge an und dann höre ich mir das Review dazu an. Und ähnlich würde ich es jetzt auch noch beim Skeletor-Podcast machen. Würde okay, ich mir noch mal die Folge anhören und dann das Review dazu. Wir haben uns ja letzte Woche schon selbst eingeladen. Also wir wären bereit, so eine He-Man-Folge potenziell dieses Jahr irgendwann mal mit zu besprechen. Und gerne. Wenn wir nicht eingeladen werden, dann möchte ich jetzt schon ankündigen, Nico, dann reviewen wir eine He-Man-Folge in der großen Weihnachtsgala 2021.
Das wird ausführlich, meine Damen und Herren. Das wird ausführlich.
So wie damals, wo Jörg und du Raw besprochen haben und wo ihr 90 Minuten für 90 Minuten Raw-Review 2 Stunden gebraucht habt.
Ja,
wird es so ausführlich?
Es wird wahrscheinlich so ausführlich. Der wird wirklich, also ja, es wird auf alles eingegangen und auch alles analysiert, ne?
Selbstverständlich. Der Jörg konnte aber auch schwätzen, ne?
Es war, ich will nicht sagen Schwätzer, aber er hat viel geredet. Wir waren auch
er hat relativ. Aber, er hatte. Ja, aber auch.
Eine langsam.
So ein gemütliches Tempo.
Es war eine gewisse Schläfrigkeit in den Stimmen vorhanden. Ne? Das lässt sich nicht leugnen.
Ja, wer Jörg Rüggeberg nochmal hören möchte, der hört einfach nochmal in die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange war, ersten 70 Folgen oder sowas, ne? Einfach nochmal rein.
Er hatte Geburtstag, ganz kurz.
Herzlichen Glückwunsch. Jörg.
Ich weiß, du hörst nicht zu, falls doch, herzlichen Glückwunsch von uns.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Er hatte ja, wir haben ihn irgendwann mal eingeladen und dann hat er geschrieben so, ich habe in die letzten Folgen mal reingehört, ihr habt ja gar nicht gut über mich gesprochen. Nein, Jörg ist, ich hab Jörg ja auch tatsächlich noch nie persönlich getroffen.
Ist ein guter.
Ist ein guter, ja. Ich würde tatsächlich, wenn Corona vorbei ist, sagt man ja, das Gefühl, das ist auch das Wort, das Unwort, ja, wenn Corona vorbei ist, dann würde ich mich gern tatsächlich mal mit, am liebsten natürlich, Nico, Jörg, Annika und ich. Und unsere Azubine, laden wir auch noch rein.
Das wäre toll, ja.
Das wäre doch mal ein Line-Up. So, Nico, wir haben ganz viel Catchen hier auf dem Programm. Der Royal Rumble steht nächste Woche Sonntag an. Das heißt, wir haben jetzt noch morgen eine Ausgabe von SmackDown, nächste Woche Montag Raw, nächste Woche Freitag SmackDown. Und es sind auch noch gar nicht so viele Leute angekündigt. Bei den Herren sind es nämlich erst 9 Leute, bei den Damen sind es auch 9 Leute und werden wir gleich mal drauf gucken. Lass uns kurz über letzte Woche SmackDown sprechen, denn es war natürlich jetzt gespannt oder man durfte gespannt sein, wie es weitergeht. Adam Pearce war ja derjenige, der dieses Gauntlet-Match gewonnen hat mit Hilfe von Brock Lesnar, schon was gesagt, Roman Reigns natürlich, und jetzt war man natürlich gespannt, wie wird man hier die Kurve kriegen, und nachdem wir natürlich letzte Woche viel prognostiziert haben und auch gesagt haben, Shinsuke Nakamura, als ich dann auf einmal SmackDown gesehen habe, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, allein wie dieser Zusammenschnitt am Anfang war. Ich denke so, nein, natürlich nicht Shinsuke Nakamura. Kevin Owens wird natürlich sein Comeback feiern und ich glaube jetzt den wievielten dritten Pay-Per-View hintereinander gegen Roman Reigns kämpfen. Und genauso sollte es auch kommen, denn es gab am Ende eine Vertragsunterzeichnung. Roman Reigns, der hat hier so ein bisschen auch die Diva gespielt im Laufe des der Veranstaltung, der SmackDown-Ausgabe. Er wollte nicht, dass es nur ein No-DQ ist, er wollte, dass es ein Last-Man-Standing-Match wird. Und das hat Adam Pearce letztendlich auch unterschrieben und hat dann aber auf dem Weg in den Backstage-Bereich, Nico, da hat er nochmal gesagt, naja, also, was hier aber auch im Kleingedruckten steht, Card subject to change, also die Match-Ansetzungen können sich jederzeit noch ändern, und genau das hat er hier gemacht und hat den zurückkehrenden Kevin Owens hier als neuen Herausforderer beim Royal Rumble auf den Titel von Roman Reigns verkündet.
Ja. Adam Pearce erhumpelte plötzlich. Ne? Er war sich nicht in der Lage anzutreten. Ist natürlich auch eigene Doofheit ein bisschen. Ne? Ich meine, gerade wenn du so einen alten Hasen wie Paul Heyman an deiner Seite hast, dann geht man eigentlich davon aus, dass der den Vertrag prüft, ihn, er hat ihn ja nicht ganz gelesen. Er hat das Kleingedruckte überflogen. Ne? Sie waren sich da etwas zu sicher. Und jetzt haben sie den Salat. Kevin Owens zum dritten Mal gegen Roman Reigns. Diesmal wird es ein Last Man Standing Match. Und es geht natürlich um den Titel.
Ich glaube, es waren tatsächlich nur zwei Pay-Per-Views und dieses Raw-Match, oder?
Es war auf jeden Fall ein TLC-Match.
Genau, also bei der Survivor Series war es ja noch Title vs. Title, Roman Reigns gegen Drew McIntyre und dann eben bei was kam dann? Takeover war das nicht? Das ist ja nicht. Genau, bei TLC.
Ja.
Dann dieses Raw-Match, dieses Käfig-Match, ne? Nee, dann waren es sogar drei. Es gab das TLC-Match, es gab dieses Käfig-Match.
Es gab dann auch noch mal so, ich weiß
nicht. Das, wo er da oben von der Bühne geschmissen wurde. Das war da, glaube ich, noch mal ein Match, ne?
Um genau.
Gottes Willen. Also, es ist das vierte Aufeinandertreffen. Fun Fact. Keins hat Kevin Owens gewonnen. Richtig spannend. Also, das wird es gehen. Mal gucken, was wir sonst noch bei SmackDown hatten. Wir hatten ein richtig gutes Wrestling-Match. Cesaro gegen Daniel Bryan. Und Daniel Bryan, Nico, bei vielen ja auch Favorit auf den Sieg des Royal Rumbles. Dafür, ich wollte gerade sagen, verliert er entweder ein bisschen zu viel oder verliert er aus Sicht der WWE, die ja gerne so macht, ne? Da lässt man ihn erstmal verlieren, damit er dann überraschend gewinnt. Gegen Cesaro hat er verloren.
Ja, war ein gutes Match, ne? Ist natürlich auch so, dass ein Daniel Bryan, der hat schon eigentlich alles erreicht, was er erreichen wollte in seiner Karriere. Und er ist dafür bekannt, diverse Leute zu pushen, ne? Deswegen auch dieses Match gegen Cesaro, welches ausgeglichen war, welches er aber dann verloren hat. Es tat ihm jetzt, nicht weh, denke ich, diese Niederlage. Cesaro, auch nicht mehr viel von ihm gehört in der letzten Zeit. Von daher tat ihm dieser Sieg jetzt mal ganz gut.
War gefühlt, ich kann es vielleicht mal parallel gleich nachgucken, sein erstes Single-Match, beziehungsweise dann auch noch Single-Match-Sieg, wahrscheinlich seit ewigen Zeiten. Und worauf wollte ich hinaus? Daniel Bryan, genau, du hast gesagt, er möchte jetzt eher andere Leute pushen. Und ich glaube, da ist genau der gleiche, also bei Daniel Bryan und dem Management, ist, glaube ich, genau der gleiche Denkfehler, wie es auch bei AEW zum Beispiel war, ne? Bei den Young Bucks, bei Kenny Omega, wo man auch gesagt hat am Anfang, naja, wir wollen jetzt erstmal andere Leute pushen, ne? Aber das funktioniert halt nicht, indem du, ohne dass du dich erstmal pushst, ne? Also wir haben es gesehen, Kenny Omega und die Young Bucks, da wurde viel rumgeeiert im ersten Jahr. So richtig overgebracht hat's jetzt da auch keinen, ne? Und jetzt hat man dann gesagt, okay, dann machen wir es jetzt mal oldschool. Wir bringen uns selber erstmal over als Champions und pushen dann andere Leute. Und das kann ich eben auch gut bei einem Daniel Bryan sehen. Also ich sehe jetzt nicht, dass er bei WrestleMania tatsächlich den Titel holt, aber mach es doch, bring doch Leute over, indem, wie es damals zum Beispiel ein John Cena gemacht hat, ne, wo er diese United States Open Challenge gemacht hat, ne, wo er jede Woche gute Matches mit Leuten, die noch nicht im Main Event waren, abgeliefert hat und die damit, auch wenn die nicht gewonnen haben, auch damit overgebracht hat. Also das würde ich mir hier vielleicht auch bei einem Daniel Bryan wünschen, dass er erstmal an sich denkt und dann andere overbringt.
Ja, wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee.
Warten wir mal ab. So, alle
Nakamura übrigens erneut auch ein Match abgehalten gegen Jey Uso und auch das konnte er gewinnen. Ne? War ja letzte Woche schon ziemlich gut im Geschäft. Man hat ihn lange nicht mehr so aktiv im Ring, beziehungsweise so überzeugend im Ring gesehen und auch jetzt hier ein erneuter Sieg gegen Jey Uso.
Wow, ich muss hier mal in der Zeit. Ich suche gerade tatsächlich noch, vielleicht der eine oder andere erinnert sich noch, der letzte Single-Match-Sieg von Cesaro bei einer TV-Show oder einem Pay-Per-View. Nico, was würdest du schätzen?
Das ist bestimmt schon 2 Jahre her.
Das ist knappe 4 Jahre her. Fuck. Denn zuletzt, also seine letzten Einzelmatches überhaupt, die hier hinterlegt sind, er hat bei Crown Jewel 2019 hat er gegen Mansoor verloren und bei Extreme Rules 2019 gegen Aleister Black. Und dann müssen wir schon, Nico, zu 2017 zurückgehen. Bei WWE Fastlane 2017 hat er ein Singles-Match gegen Jinder Mahal gewonnen. Warum das überhaupt als Singles-Match auf der Card war, das erschließt sich mir nicht.
Das müssen wir uns auf jeden Fall noch mal angucken, ne?
Alter Falter, entweder stimmt das Ding hier nicht oder ich gehe jetzt mal zurück, weil ich glaube, das war tatsächlich der einzige Sieg singlesmäßig. Das kann doch nicht sein. Irgendwas ist, glaube ich, hier. Ich habe hier bei unseren Freunden von Cage Match, ne? CageMatch.net, da die haben mir das größte Ding. Ich habe nur Single Matches bei der WWE zwischen 2006. Ach, jetzt habe ich hier Pay-per-Views angeklickt. Okay, ich wollte TV-Shows und Pay-per-Views, weil Pay-per-View, Nico, er hat tatsächlich nur ein einziges Pay-per-Views Single Match in seiner Karriere gewonnen bei der WWE. Jetzt gehen wir mal hier auf TV-Matches. Wow. Sind es hoffentlich noch ein paar mehr. Ja, auch hier, SmackDown, Grand Metalik hat er besiegt, Kalisto hat er besiegt, er ist tatsächlich auf einer Winning-Streak. Er hat seit Mai 2020 kein Singles-Match mehr verloren.
Okay, das war mir nicht bewusst.
Er hatte auch nur 5, aber hey.
Aber immerhin.
Herzlichen, also, ja.
Wenn es so wäre wie bei AW, ne, wo auch Sieg und Niederlage
ja
gezählt wird, dann wäre das beeindruckend. Ja.
Wow, cool. Also bei Pay-Per-Views nicht so erfolgreich, da hat er auch relativ wenige Singles-Matches gehabt. Genau, das Match hatten wir, also wer auf gutes Catchen steht, der kann da durchaus mal reinschauen. Hast du noch irgendwas von SmackDown auf dem Schirm, wo du sagst, hier wird's eigentlich mit dieser Rey Mysterio-Sache. Das war ja mal die heißeste Storyline, die es so gab. Jetzt gar nicht mehr so, ne? Also wir hatten hier King Corbin gegen Rey Mysterio. Dominic Mysterio war Gastkommentator und hat dann hier auch ein bisschen helfen wollen. Das hat dann, wie man es so kennt, ne, ging es dann ein bisschen daneben. Letztendlich King Corbin setzt sich hier durch.
Setzt sich durch, erschreckend, ne? Ich habe es nur gelesen und dachte, wow, Dana. Dann dachte ich mir wiederum, es wird wahrscheinlich auf Streitigkeiten hinauslaufen zwischen Rey Mysterio und seinem Sohn. Vielleicht treten auch beide, sind beide announced für den Rumble schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, muss gleich mal nachgucken.
Wäre ja tatsächlich was für WrestleMania, ne? Ein Match
ja, der Mysterio. Ja, selbstverständlich. Es kann natürlich auch sein, dass sie beim Rumble, in dem Rumble-Match aneinander geraten, dass der eine den anderen rauswirft, ne?
Ja.
Also, deswegen mal abwarten. Ich dachte auch, es würde schneller bergauf gehen mit Dominic Mysterio, der ja zu Anfang sehr viel mit Seth Rollins und der ganzen Bande zu tun hatte. Was eigentlich mit Buddy Murphy und mit der Schwester, ist auch gar nicht mehr drauf eingegangen, ne? Oder ich habe das.
Ich glaube, die sind durchgebrannt.
Naja, wollen wir mal abwarten, was der Rumble uns zu bieten hat.
Ganz genau. Nakamura konnte sich noch durchsetzen, also hier hat man ihn auch nach einer Woche jetzt nicht wieder fallen lassen, konnte sich durchsetzen gegen Jey Uso mit dem Kinshasa. Also mal gucken, vielleicht er auch einen, aber er hat den Royal Rumble schon mal gewonnen, glaube ich, ne? Ja. Ich meine, er hätte den Royal Rumble gewonnen.
Und dann gegen AJ Styles verloren, glaube ich.
Ja. Royal Rumble Sieger. Das kriegen wir doch hier wahrscheinlich relativ schnell. Da.
Er und Asuka.
Ganz genau, 2018, also noch gar nicht so lange her, also eher unwahrscheinlich, dass er, aber was wissen wir schon. Dann gucken wir mal auf Monday Night Raw und da muss ich tatsächlich sagen, das war wahrscheinlich eine der schlechtesten und gruseligsten Folgen, die ich jemals gesehen habe. Gruselig, nicht gut gruselig, sondern eher so peinlich beschämt gruselig. Es ging los mit etwas, was es so, glaube ich, in der WWE-Historie auch noch nicht gegeben hat. Ich war mir gar nicht sicher. Ich dachte, ist das dieser Juan Cena? Ist der zurück? Ist das hier ein Luchador? Und es war gar kein Luchador. Es war Randy Orton. Dem wurde ja letzte Woche ein Feuerball von Alexa Bliss ins Gesicht geworfen. Und Nico, die Auswirkungen, die haben wir hier gesehen. In einem nicht enden wollen Opening-Segment. Es war sehr dunkel. Es leuchtete quasi nur dieser rote Kolben in der Nacht. Ich hab schon gedacht, der Weihnachtsmann ist wieder da mit seinen Rentieren. Das war es nicht. Nico, was war da bitte los?
Ja, heftig, ne? Also ich habe mir diese Promo mehrfach angeguckt. Darauf folgten diverse Memes, die auf dieser Promo basierten. Und ich habe daran meine Freude gehabt. Randy Orton hat Glück gehabt. Ne? Nur Verbrennungen ersten Grades hat er sich zugezogen. Ja, man sah hier so leicht gerötet, trotzdem trägt er jetzt diese Schutzmaske, diese Oldschool-Luchador-Schutzmaske. Wie lange wird er sie wohl tragen?
Aber tut das nicht auch richtig weh? Also ich überlege gerade.
Das ist eine Salbe, von innen ist eine Salbe.
Von innen ist wahrscheinlich Eiter. Das ist eine Eiterschicht zwischen der Haut. Entschuldigung, wenn jetzt gerade jemand essen sollte oder in den nächsten 30 Minuten vorher zu essen. Ist wahrscheinlich eine Eiterschicht, die sich zwischen Haut und Maske gesetzt hat. Auch so ein bisschen dann, das ist dann wie so ein Luftkissenboot, ne? Das Luftkissenboot berührt ja auch die Erde quasi nicht. Und so ist es, glaube ich, auch mit dieser Maske. Die schwimmt auf dieser Eiterschicht. Ja, tut mir leid.
Kann auch sein, dass so, es gibt ja auch so Fäden, wenn man operiert wird, man wird genäht, dann gibt es ja auch so Fäden, die sich dann irgendwann auflösen. Vielleicht ist auch diese Maske.
Die löst sich auf.
Geht ein in das Gesicht.
Ja.
Geht ein und löst sich auf irgendwann.
Ja, also.
Das ist vielleicht eine kühlende Maske auch. Es ist eine kühlende Maske.
Mega plätterig. Diese Storyline ist ja so schon seit vielen Wochen, diese Fiend-Sache generell seit vielen Monaten, muss man schon sagen. Zum Kopfschütteln hier hat man jetzt wahrscheinlich gesagt, pass auf. Also entweder ganz oder gar nicht. Entweder treiben wir es jetzt auf die allergrößte Spitze, weil so halb bringt's auch nichts. ja, wir kommen nachher noch zu, denn The Fiend, Nico, der Unhold, der ist weiter, zumindest nicht zu sehen. Er ist, glaube ich, vielleicht sogar anwesend, aber er ist zumindest nicht zu sehen. Das heißt, die ganze schwere Last, diese Storyline irgendwie zu tragen, liegt zum einen eben auf Randy Orton, auf der anderen Seite bei Alexa Bliss. Und Nico, die hat's in der Folge von Monday Night Raw mit Asuka zu tun gehabt. Und Asuka, wie wir wissen, ist eine fantastische Catcherin. Was sie nicht so gut kann, ist zum einen die englische Sprache und zum anderen Schauspielern. Also so jetzt in irgendwie so in so eine Daily Soap, wo sie jetzt irgendwie irgendwas komplett, was nicht ihrem Ich entspricht, darstellen muss. Ich glaube, da wäre sie schlecht aufgehoben. Und was überlegt die WWE dann? Okay, also sie kann nicht so gut schauspielern, sie kann nicht so gut Englisch sprechen, aber sie kann super catchen. Was machen wir mit ihr? Was machen wir mit ihr? Wir geben ihr ein Segment mit Alexa Bliss, wo sie schlecht schauspielern und Englisch sprechen muss.
Ja, schade, ne? Schade, Alexa Bliss auf ihrem Playground, auf der Schaukel sitzend, hatte dieses Segment mit Asuka. Asuka wieder da rumgehüpft und ja, ihr kauft man das auch nicht ab, ne? Also was ist gerade los mit ihr? Findet sie alles lustig oder hat sie Angst? es funktioniert einfach nicht. Aber auch Alexa Bliss in ihrer Rolle nicht überzeugend. Ja, also die hat Lichtblitze zwischendurch. Es ist aber grenzwertig. Also ich hätte ihr in dieser Rolle mehr zugetraut. Auch in diesem Segment, als sie plötzlich mit dem Fiend sprach, der eigentlich gar nicht, zumindest für uns, nicht anwesend war. Sie sprach ins Leere. Kam das doch sehr hölzern drüber.
Ja, das war, also ich, Alexa Bliss habe ich mir auch gedacht, ich denke, so ein hübsches, nettes Mädel, auch so eine gute Wrestlerin, also jetzt nicht die beste Wrestlerin aller Zeiten, aber sehr solide, hab sie immer sehr gemocht und das tut man ihr, glaube ich, auch keinen Gefallen, einfach mit dieser Storyline hier. Ich glaube, dieses ganze, sie ist ja nicht offiziell Sister Abigail, aber ich glaube, diese ganze Sister Abigail Sache, die hätte Potenzial gehabt, aber nicht, dass man es hier so ein bisschen als 12-jähriges Mädchen aufzieht, wobei, können wir vorstellen, hier Alexa Bliss in ihrem Schulmädchenkostüm, da wird's auch, wird bei dem einen oder anderen zu Hause nicht nur der Daumen nach oben gegangen sein. Also auch da gibt's sicherlich Fans, aber Asuka tat mir tatsächlich ein bisschen leid und ich meine ganz kurz, als sie sich nicht auf die Schaukel setzen durfte, in ihren Augen Blitzen gesehen zu haben, Mann, wann geht eigentlich der nächste Flug zurück nach Tokio? Aber da wird sie noch ein bisschen drauf warten müssen. Also das bisschen Fremdschämen, ja, ist natürlich auch, ja.
Ich wollte sagen, es kam natürlich noch zum Match, ne? Ja. Main Event war es, glaube ich. War es der Main Event? Ich glaube, es war der Main Event. Non-Title Match Asuka gegen Alexa Bliss und da konnte sich tatsächlich Alexa Bliss durchsetzen. Auch da hat man etwas getrickst, denn im Laufe des Matches veränderte sich Alexa Bliss, ne? Also sie hatte plötzlich neues Make-up, sie war viel, viel bösartiger. Na, auch da wollte man uns, man will ja einen Streich spielen. Das macht die WWE in letzter Zeit ziemlich oft. Ne? Also sollen sie sich aber, da können sie sich, sollen sie sich nicht dran gewöhnen. Ne? Wenn wir wieder live on air hier mit Leuten im Publikum hier, volles Haus, dann geht das aber nicht mehr. Ne?
Das war auch tatsächlich die größte Hoffnung, die ich hatte bei dem Randy Orton-Segment ganz am Anfang, dass ich dachte, Macht sowas mal vor Zuschauern irgendwie in Kentucky, okay. Macht sowas aber mal vor Zuschauern irgendwie in Boston, in Philadelphia oder in New York oder sowas. Alter Falter, die reißen die Hütte ab. Die kacken euch in den Ring. Das könnte nicht sein. Und das Gleiche, was du natürlich ansprichst, man nutzt es aktuell sehr aus. Ich bin dann gespannt, ne, auch letzte Woche mit der Randy Orton-Sache, wo man gesehen hat, Mensch, in dem einen Moment war er noch am Bluten, in dem anderen Moment nicht mehr. Ne? Also man nutzt aktuell tatsächlich diese Möglichkeiten, cineastische Elemente reinzubringen, eben nicht nur bei Pay-Per-Views, sondern bei Monday Night Raw mal schauen. Also das war furchtbar.
Alexa Bliss, man kann das mal machen, verstehe mich nicht falsch, aber man sollte es nicht übertreiben, ne?
Ja, man sollte sich auf jeden Fall nicht dran gewöhnen, ne? Das ist, glaube ich, die große Gefahr, genau. Die große Gefahr. Ganz genau, jetzt muss ich einmal hier zu meiner Royal Rumble-Übersicht zurück, denn Nico, jetzt hat Alexa Bliss ja Asuka besiegt in einem Non-Title-Match. Das würde ja darauf hindeuten, dass wir dieses Match dann vielleicht tatsächlich beim Royal Rumble sehen. Allerdings hat sie doch auch schon ihre Teilnahme am Royal Rumble-Match bekannt gegeben.
Ganz genau, das tat sie. Ne, sie hat gesagt, sie wird natürlich gewinnen, ist ja klar.
Aber es wäre vielleicht hier tatsächlich ja mal ein schöner Swerve, wenn sie tatsächlich erst das announced und dann, weil gegen wen sollte Asuka sonst antreten?
Keine Ahnung, da fällt mir gerade keiner ein. Ich denke, die Damen-Tag-Team-Titel werden auch nicht verteidigt werden beim Rumble-Pay-Per-View.
Charlotte Flair hat auch schon gemeldet für den Rumble. Also was nicht heißt, dass sie nicht zweimal antreten kann, aber
Man weiß es nicht. Ich meine, ein Randy Orton ist ja auch immer noch für den Männer-Royal Rumble gelistet. Auch da kann es natürlich geschehen, dass man The Fiend weiß nicht, vielleicht nächste Woche zurückkommen lässt und die beiden werden in einem Einzelmatch mit irgendeiner Stipulation aufeinandertreffen. Mhm. Oder aber das Szenario, welches wir letzte Woche besprochen haben, dass ein The Fiend ebenfalls ins Rumble-Match eingreift, dann teilnimmt, wie auch immer, und Randy Orton eliminiert. Das kann natürlich auch sein.
Was natürlich schwierig ist, ne, weil, aber wir haben noch zwei Pay-Per-Views. Die WWE hat ja den Pay-Per-View-Kalender bekannt gegeben. Das heißt, wir haben, warte mal, es gibt zwei Pay-Per-Views noch zwischen dem Royal Rumble und WrestleMania. Ich glaube, es ist zum einen Fastlane natürlich wieder. Und auf der anderen Seite ist es dann No Way Out wahrscheinlich, ne?
Ja, es kann sein.
Hier haben wir es doch. Takeover, Fastlane, Elimination Chamber, genau. Also das Ganze werden wir noch haben. Fastlane wird sein am 21. März und die Elimination Chamber am 21. Februar. Also
Ach, Chamber kommt früher.
Ja.
Ah, stimmt. Doch, Fastlane war tatsächlich in den letzten Jahren, glaube ich, immer der letzte vor WrestleMania. Ne? Mhm.
Ja, also mal schauen, was da tatsächlich noch passiert. Vielleicht haben sie sich hier auch verschrieben. Ich weiß nicht. Also, werden wir sehen. Auf jeden Fall hat man dann eben auch noch die Möglichkeit, mit, ja, im schlimmsten Fall zwei Pay-Per-Views eben hier diese Fiend-Orton-Sache dann vielleicht zum Ende zu bringen und doch noch Edge zurückzubringen. Wobei man da natürlich auch nicht weiß, ne? Vielleicht, gerade in seinem Alter, dauert die Verletzung ein bisschen länger. Also vielleicht klappt es doch nicht Richtung WrestleMania. Werden wir, glaube ich, anhand einfach dieser Fiend-Fehde, so rum, sehr gut ablesen können. Was hatten wir noch?
Ja? Meinst du eigentlich, die Rumble-Matches werden so abgehalten werden, dass immer nur maximal 5 Leute im Ring sind? Ich meine, so wegen Corona-Maßnahmen und so, wäre es natürlich irgendwie ziemlich blöd, wenn dann, stell dir mal vor, da wären 30 Leute im Ring. Da.
Naja, die werden ja jeden Tag getestet, ne?
Also, ja, klar, aber trotzdem ist so gerade so ein Royal Rumble ist so nicht das klügste Match jetzt während einer Pandemie, würde ich sagen.
Naja, also ich glaube, die saufen Backstage eh alle zusammen. Also ob du dann zu 15-20 da im Ring bist oder zu 15-20 hinten im Lockerraum dir einen reinschädelst.
Wir werden sehen.
Ja, mit Ric Flair zusammen, der auch ja dem Tod schon 8-mal von der Schippe gesprungen ist.
Breaking Aber. News, 30 WWE-Superstars mit dem Covid-19-Virus infiziert.
Apropos, was hatten wir noch Schönes? Wir hatten The Miz und Morrison mit ihrem, wie heißt das Segment?
Wow. Ich weiß gar nicht, wie das Segment heißt. Ich konnte es mir nicht angucken. Es war ein Gag, ne?
Ich komme auch gerade nicht drauf.
Dirt Sheet.
Das Dirt Sheet, ganz genau. Ja, ja. Sie haben Goldberg angekündigt, der kam dann auch raus, aber in der etwas älteren und geschrumpfteren Version. Es war natürlich Goldberg. Und wo wir schon vorhin gesagt haben, also Ric Flair, der alte Mann, Goldberg, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, also ist A, über 60 und B, hat Ende letzten Jahres erst einen Herzinfarkt gehabt. Den dann jetzt hier einzufliegen und dann irgendwie zu sagen, so, was kann man denn machen? Was ist denn gut? Oder was sollte man nicht machen, wenn man einen Herzinfarkt hatte? Hey, mach doch mal deinen Goldberg-Entrance, den du wahrscheinlich das letzte Mal irgendwie vor 10 Jahren gemacht hast oder sowas. Also der arme Herr, er hat's aber anscheinend überlebt. Ich habe nichts weiteres gehört. Und als dann ja Goldberg im Ring war, dann spielt er auch noch die Musik von Drew McIntyre. Aber Nico, auch da war es natürlich so, dass das nicht der echte Drew McIntyre
war. Was soll das?
Also es war auch da war es, war auch nicht lustig, muss ich sagen.
Nee, es war nicht lustig. Es war eine Karikatur des Drew McIntyres, der da rauskam, aber es ist auch wieder ganz, ganz, ganz klassischer Vince McMahon-Humor. Mhm. Und ich weiß nicht, muss man jetzt diese Fehde, will ich es gar nicht nennen, aber dieses Match, welches wir sehen werden, Goldberg gegen Drew McIntyre um den Titel, muss man das jetzt durch so ein Comedy-Element, soll das irgendwie die Fehde pushen? Also dann lass es lieber. Dann hätte auch dieser Einspieler von Drew McIntyre, der übrigens auch noch kam diese Woche, der hätte ja gereicht, ne? Also ganz, ganz mieses Booking gerade mal wieder.
Also The Miz und Morrison müssen auf jeden Fall nächste Woche hart zerstört werden von Goldberg. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich weiß nicht, ob er das wusste, dass es dieses Segment geben wird, aber ich könnte mir vorstellen, falls der gute Bill zu Hause beim schönen Whisky, ne, dass sie einen schönen alten Whisky aufgemacht haben, das geguckt hat, war er, glaube ich, auch nicht amused darüber, weil du vorhin schon richtig sagtest, also das pusht ja die Fehde nicht und The Miz und Morrison, das sind so zwei Scherzkekse. Also das wird jetzt denkt man, jetzt hat auch zu Hause wahrscheinlich keiner gedacht, so, oh, das sind jetzt noch größere Heels für mich oder so. Das sind einfach zwei Clowns, die keiner ernst nimmt, ne? Aber na, ja. Also ihr seht schon, Money in the Raw war wirklich keine gute Sendung. Immerhin haben wir mittlerweile erfahren, Nico, das beschäftigt uns ja schon seit Jahren. Es gibt nämlich zwei Kategorien von Catchern. Die einen, die sagen dürfen, ich nehme am Royal Rumble Match teil, und die andere Hälfte, die es eben nicht darf, die muss sich qualifizieren. Mhm. Das probiert Ricochet jetzt schon seit mehreren Wochen, hat's wieder nicht geschafft. Schade. Der arme Ricochet, ne? Es gab Gerüchte, dass sein Vertrag jetzt irgendwie ausläuft, die hat er dementiert. Ja.
Ist noch ein paar Jahre, bleibt er noch, ne? Ja. Hätte, glaube ich, bis 24?
Ich habe nur gesehen, dass er es dementiert hat.
Nee, ich hätte irgendwo gelesen, er hätte irgendwann nochmal einen Vertrag unterschrieben. Lass es noch 3 Jahre sein, glaube ich. Müssen wir mal überprüfen. Wahrscheinlich wäre Ricochet auch einer, der wäre toll, wenn er wieder bei NXT wäre. Wäre auch nicht schlecht, wenn er bei AEW wäre, aber im Main Roster, das tut ihm nicht gut.
Ja, schade, ne? Wie viele da bei der WWE dann doch verhunzt wurden, aber was will man machen? Was hatten wir noch? Wir haben die Storyline vor uns, also auch Charlotte Flair, ne, mit ihrem Papa, mit Lacey Evans. Lacey Evans wirft sich da an ihren Papa ran, und da hat man da hier auch eine Fehde. Um was fehden die beiden eigentlich genau?
Das kann ich ja nicht sagen.
Also Charlotte ist ja Tag Team Championess. Ja. Das ist mir auch nicht ganz klar, was man da eigentlich genau machen möchte. Wir hatten Xavier Woods, der gegen Mace verloren hat. Kofi Kingston ja auch immer noch zu Hause mit dem gebrochenen Kiefer. Charlotte Flair konnte sich aber immerhin hier gegen Peyton Royce durchsetzen. Also von vorne bis hinten war das eine Sendung, die keinen Spaß gemacht hat, muss ich tatsächlich sagen.
Kraut und Rüben, ne? Das Highlight war Opening-Segment mit Randy Orton, ja? Jetzt für Mann. Das bleibt ein wenig im Gedächtnis.
Auch richtig plätterig, auch ziemlich am Anfang. Das Hurt-Business kommt rein und trifft auf Matt Riddle. Und dann Matt Riddle so, ah, ihr Mensch, ihr seht alle so schick aus in euren Anzügen und so weiter. Würde keiner auf die Idee kommen, dich Slobby Bobby zu nennen. Und die Idee war, dass dann Bobby Lashley, weil Matt Riddle ja immer nur hier Flipflops trägt, und sagte so, ah, hier weißt du eigentlich, dass Flipflops ganz gefährlich für die Füße sind, und was dann passieren sollte, ist, dass er ihm quasi auf den Fuß tritt und Matt Riddle dann eben eine Fußverletzung hat. So, das kann man ja in zweierlei Sachen machen. Entweder er tritt ihm auf den Fuß und man zeigt es, oder er tritt neben den Fuß und man zeigt es nicht. Was man nicht machen sollte, ist, dass man zeigt, wie Bobby Lashley 30 Zentimeter neben die Füße von Matt Riddle aufstampft und Matt Riddle es dann so verkauft, als hätte er ihm tatsächlich auf den Fuß getreten. Also, was denken die bei der WWE eigentlich? Für was für Idioten die dieses Fernsehprogramm da machen? Denken die, da sitzen nur Leute, die als Kind regelmäßig vom Wickeltisch gefallen sind, oder was?
Ja, also es gibt immer mal wieder Passagen, wo mir die Sprache fehlt, wo ich einfach auch nichts mehr, ich verspüre vielleicht noch was, einen Hauch von Gänsehaut, schlechte Gänsehaut, aber
schlechte
fehlen Gänsehaut, ja. Mir die Worte. Ja. Schade drum. War das schon immer so? Fällt uns das jetzt eigentlich nur besonders auf? Ich frage mich immer mal wieder, ne? Man sagt immer, okay, damals Attitude Era oder hier, was weiß ich, vor 20 Jahren. War es wirklich besser oder war es immer schon so?
Ich weiß es nicht. Es musste ja früher auch viel weniger Material produziert werden. Ne? Und ich glaube einfach, wenn du so eine 90-Minuten-Sendung machst und auch schon weißt, so, pass auf, ich habe die nächsten Wochen, habe ich schon geplant, ich glaube, dann hast du auch viel mehr Zeit, wo du einfach sagst, so, oh komm, hier nochmal ein Take, das müssen wir nochmal machen. Wo ich einfach hier denke, wo die Leute dann auch sagen so, ach ja, komm, passt schon. Wem fällt das auf? Und dann schreiben halt zwei Leute auf Twitter und dann ist es uns aber auch egal. Also ich glaube, man hat mittlerweile da bei der WWE auch einfach so eine, ja, ist doch egal. Also, ich glaube, der Anspruch ist mittlerweile einfach nicht mehr, das muss 100% sein, sondern der Anspruch ist einfach so, naja, wenn es 85% ist, dann reicht's auch.
Ja, ist bitter, ne? Das kann ja nicht sein eigentlich. Und da ist auch die Länge der Sendung keine Ausrede, liebe Leute. Nee. Ne? Die Kacke geht jetzt schon seit Jahren, geht es jetzt hier schon 3 Stunden. Gefühlt, aber gut.
Worauf wir uns nächste Woche hoffentlich freuen können, ist eine schöne Go-Home-Sendung. Werden sicherlich Drew McIntyre als auch Bill Goldberg dann hoffentlich noch mal vor Ort sehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, mal gucken, ob The Fiend tatsächlich hier vor dem Royal Rumble oder auch Randy Orton, ob die tatsächlich noch live tatsächlich mal in der Sendung auftreten, ob man sich das jetzt fürs Rumble-Match aufhebt. Wie gesagt, 9 Leute aktuell gemeldet bei dem Männer-Royal Rumble. Das sind Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, The Miz, Uso, also Jey Uso, Cesaro und und Jeff Hardy, bei den Damen Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Mandy Rose, Dana Brooke, Peyton Royce, Alexa Bliss und Shayna Baszler. Matches, die feststehen, sind Roman Reigns gegen Kevin Owens, Last Man Standing Match und Drew McIntyre gegen Goldberg. Vielleicht kommt da ja auch noch eine Stipulation oder ähnliches noch hinzu. Also nächste Woche oder vielleicht ja auch schon am kommenden Freitag bei, also morgen bei SmackDown, vielleicht wird die Karte ja noch ein bisschen gefüllt. Bevor wir zu AEW kommen, Nico, ich habe vorhin schon angekündigt, die WWE hat ein paar Termine bekannt gegeben, nicht nur für die nächsten Pay-Per-Views, sondern man hat die Ausstrahlung des, ich weiß gar nicht, das Viertelfinale quasi, das Viertelfinale des Super Bowls am vergangenen Wochenende genutzt. Da lief auch mindestens ein Spiel auf Fox, da wo eben auch SmackDown läuft, und hat die WWE ein WrestleMania Report, glaube ich, so haben sie es genannt, ausgestrahlt. Wir haben Triple H gesehen, wir haben Stephanie McMahon gesehen, die das so ein bisschen als News-Moderatoren angekündigt haben. Dann war unter anderem zu sehen, Roman Reigns war zu sehen, John Cena war zu sehen. Wir haben noch irgendwen gesehen, glaube ich.
Sasha Banks,
genau. Und es wurden Änderungen angekündigt, weil bis jetzt war ja noch der Stand, WrestleMania dieses Jahr sollte ja eigentlich in Los Angeles stattfinden. Da hat man jetzt die Chance genutzt und hat direkt WrestleMania 37, also dieses Jahr, als auch 38 nächstes Jahr und 39 übernächstes Jahr, die Locations bekannt gegeben, als auch die Daten.
Ja, habe ich jetzt so gar nicht mitgerechnet, ne, dass man da jetzt auch gleich die nächsten Jahre füllt beziehungsweise announced. Dieses Jahr wieder an zwei Tagen, so wie letztes Jahr, wieder in Tampa. Die ganze Geschichte. Nächstes Jahr ist Texas vorgesehen.
3. April 2022, das AT&T Stadium, genau, damals den Rekord aufgestellt hat, über 100.000 Zuschauer, wo ich mir auch am Tag vor WrestleMania den Ellbogen gebrochen habe.
Stimmt. Oh, stimmt. Das war genau die WrestleMania. Ja. Und darauf das Jahr, 23, das fühlt sich ja noch sowas von weit weg an. Da soll es dann letztendlich in L.A. stattfinden. Da war ich ein bisschen, traurig jetzt nicht, aber ich hatte mich schon sehr auf Los Angeles gefreut. Ja, dass es dieses Jahr nicht klappt, das ist uns allen bewusst. Ich hätte mit nächstem Jahr gerechnet, aber siehst du es? Hättest du Bock auf Texas nochmal? Also wenn nächstes Jahr alles wieder cool ist, alles ist im Lot, hättest du Bock auf Texas?
Oh, das Stadion an sich fand ich ziemlich gut. Ich habe schon mal geguckt, letztes Mal, als es in Texas war, haben wir so einen kleinen Roadtrip gemacht, Chicago über St. Louis nach Dallas und dann halt auch wieder zurück. Ich würde diesmal wahrscheinlich dann irgendwie das mit irgendwelchen Biersachen, also zum Beispiel unser guter Freund Nathan, der professioneller Alkoholiker quasi auch ist und lange Zeit aus Amerika kommt, aber lange Zeit hier in Hamburg gewohnt hat, der wohnt zum Beispiel in Oklahoma. Oklahoma ist, ich glaube, anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden maximal irgendwie von Dallas entfernt. Also den könnte man irgendwie mal besuchen, ein schönes Barbecue machen oder sowas, ne? Also da würde sich sicherlich irgendwas anbieten. AT&T Stadium, 100.000 Zuschauer, ziemlich geil, da komme ich gleich noch zu. Und dann das Jahr drauf, du hast schon richtig gesagt, WrestleMania 39 in Los Angeles. Ich könnte mir vorstellen, dass es da, weil eigentlich sollte es ja dieses Jahr gewesen sein, dass einfach nächstes Jahr wahrscheinlich der Termin schon vergeben war oder sowas, ne, dass man kann jetzt sein, da, ja. Und dementsprechend, dass man es jetzt auch schon ankündigen musste, dass man gesagt hat, pass auf, also wir können ja nicht Los Angeles einfach dieses Jahr absagen, ohne den Ersatztermin bekannt zu geben, dass man dann direkt gesagt hat, pass auf, dann machen wir es 39, also 2023 eben da, was natürlich aber auch die Frage offen lässt, naja, was ist denn dann mit WrestleMania 40 und
Las Vegas wird ja da noch immer gemunkelt, ne?
Bin sehr gespannt. Also klassischerweise, ne, wir hatten ja bis jetzt immer WrestleMania 1, 10 und 20, als auch dann eben 29 waren ja in New York beziehungsweise New Jersey, also das MetLife Stadium vielleicht wieder ein Kandidat für WrestleMania 40. WrestleMania 30 hatte man in New Orleans oder wie die Einheimischen sagen, New Orleans. Und New Orleans ist natürlich auch nach WrestleMania 30 immer mal wieder, ne, mit der Bourbon Street, da geht die WWE generell auch gerne wieder hin. Oder du hast schon gesagt, Las Vegas, da wird ja auch neues Stadion gerade gebaut. Las Vegas Stadium. Ich guck mal, wann das fertig wird. Also man darf gespannt sein. Aber man hat jetzt schon mal so ein bisschen Planungssicherheit und du hast richtig gesagt, dieses Jahr wieder an zwei Tagen. Hat natürlich auch den großen Vorteil für die WWE. Die Mietkosten sind ja die gleichen. Also Auf- und Abbauzeit ist ja auch so ewig für das Setup. Und man rechnet aktuell, das habe ich gelesen, mit ja bis zu 20.000 Zuschauern, die man pro Tag eben da reinlassen wird dürfen. Und naja, dann sind es an zwei Tagen sind es 40.000 Zuschauer. Mal gucken. Falls ich einreisen darf, würde ich eventuell sogar einreisen. Unser guter Freund, der Jan, hat mich auch schon gefragt. Gesagt, wenn du fliegst, dann fliege ich auf jeden Fall mit.
Also mal gucken. Also ich klemme es mir dieses Jahr auf jeden Fall.
Dieses Jahr, wir würden auch einmal tatsächlich nur irgendwie Freitag hin, Montag zurück. Dieses Jahr mal gucken, ob die also bis jetzt darf man ja auch einfach schlicht nicht einreisen. Sollte das irgendwie geändert werden, würden wir mal gucken, ob man da eventuell einen Kurztrip hinmacht und das einmal mitnimmt. Dementsprechend dieses Jahr 2 Termine und dann wurden aber auch schon angekündigt für die nächsten beiden Jahre eben ja jeweils nur ein Termin, was natürlich auch Sinn macht, wenn man in so einem riesengroßen Stadion ist, gerade in Dallas. Also da kriegst du vielleicht einen Tag tatsächlich dann 100.000 rein, aber natürlich nicht in 2 Tagen. Also, die Daten stehen fest. Wer also jetzt schon mal langsam planen möchte, Dallas, das wird sicherlich eine schöne Sache. Dran denken, das Stadion ist ein gutes Stück außerhalb, ne? Also nicht jetzt einfach blind irgendwie ein Hotel in Dallas buchen. Unser Freund Stefan Zimmer hat ja da mal probiert, irgendwie mit dem Taxi hin und her zu fahren. Das war ein bisschen teuer. Also, damit kommen wir zu AEW. Nico, habe ich mir heute Morgen auch noch schnell angeguckt. Es ist ja momentan so ein bisschen die Storyline, ne? Was ist da los um Kenny Omega? Wir haben Don Callis, der so ein bisschen da Zwietracht auch streut. Und hast du Hard to Kill gesehen von Impact?
Nicht gesehen, nur gelesen, was geschehen ist.
Was gab's da? Es gab ja dieses Six-Man-Tag-Team-Match, richtig?
Das hat natürlich, wie zu erwarten, wurde es gewonnen von Kenny Omega und den Good Brothers.
Ja, Rich Swann hat er gepinnt. Das heißt, das ist natürlich auch das, was man voraussehen konnte. Da wird's also über kurz oder lang eine Fehde, ein Match geben. Denn Kenny Omega, der Belt Collector, der wird natürlich hier auch früher oder später sich wahrscheinlich diesen Impact-Titel dann sichern können. Ich muss ja recht herzlich lachen. Es gab ein Segment bei AEW als die Young Bucks. Die Young Bucks haben gesagt, Mensch, also Kenny Omega, der geht hier nicht an unser Telefon oder geht nicht ans Telefon ran, dann besuchen wir ihn doch einfach vor Ort. Und dann waren sie bei ihm zu Hause und Don Callis hat sie empfangen, hat dann auch gesagt, nee, also Kenny ist gerade gar nicht da, der ist so beschäftigt. Und dann sagt sie, ja Mensch, wir probieren ihn die ganze Zeit anzurufen. Ja, also er hat auch eine neue Nummer, haben wir euch die gar nicht gegeben? Und was mich aber am meisten ja positiv schockiert hat, das war halt eben dann wieder auch guter Humor im Gegensatz zu dem, was die WWE macht. Ja. Dieses Bild, was da über dem Sofa hing.
Toll.
Es war ein alter Falter, ja. Wie gut war das denn bitte?
Verdammt gut. Also das ist halt einfach, klar ist das auch irgendwo trashig, aber das ist auch, es ist nicht peinlich, es ist halt einfach lustig, ja. Muss man ganz ehrlich sagen, dieses Bild, mein lieber Herr Gesangsverein, also Kenny Omega und John Callis da irgendwie mit nacktem Oberkörper, übelste Muskeln, Don Callis auch. Das thronte da irgendwie im Wohnzimmer.
Und Don Callis zieht sich die Hose halt noch so runter, da guckt der kleine Kenny auch gleich raus, ne? Also einfach, das war nur Comedy, das war so gut, die Young Bucks haben es auch tatsächlich sehr gut verkauft. Und gab es noch ein Backstage-Segment, ne? Also es wurde dann suggeriert, dass hier Don Callis von den Young Bucks, ne, die haben ihn so ein bisschen aus der Kamera rausgezogen, da wurde dann suggeriert, eben von Don Callis, der hatte das Auge auf einmal ganz blau und geschwollen, wurde dann auch suggeriert, naja, der ist von den Young Bucks vermöbelt worden. Ob dann nicht vielleicht doch noch rauskommt, dass er sich das selbst zugefügt hat, warten wir mal ab. Und dann kam Kenny Omega dazu und sagte, was ist denn mit dir los? Ja, ich will's dir aber nicht sagen, aber und die Young Bucks, oh, es ist mir rausgerutscht. Also Don Callis, wo wir vorhin gesprochen haben, Alexa Bliss hat da eine Rolle auf den Leib geschrieben gekriegt, die überhaupt nicht zu ihr passt und die sie entsprechend auch nicht gut verkörpern kann. Don Callis, da habe ich so das Gefühl, ja, das ist auch so, das ist der kleine Teufel in ihm. Ne? Er ist wahrscheinlich auch sonst ein super netter, aber das ist so, den kann er gut, den Charakter kann er halt gut spielen, ne? Und das gefällt mir.
Total. Ja. Hätte ich auch überhaupt gar nicht erwartet, ne? Als er da anfangs aufgetreten ist.
Am Anfang war er schon ein bisschen trottelig auch, ne?
Ja, aber also alle Segmente mit ihm nehme ich eben ab und ich finde diesen Charakter super, ja? Also ich weiß nicht genau, wo man jetzt wirklich hin will. Ja, wir haben ja auch irgendwie gedacht, okay, lässt man nicht mal diese Bullet Club Reunion für 1-2 Wochen mal bestehen, anstatt sofort Zweifel zu säen. Aber es gefällt mir nichtsdestotrotz wirklich gut.
Ja, man hat jetzt natürlich nicht so viel Zeit, ne? Nächsten Monat steht ja dann tatsächlich dann schon Revolution an. Wir werden ich weiß gar nicht, wurde es für nächste Woche oder für in 2 Wochen ist ja dieser Beach Break angekündigt. Da wird es ein 8-Man-Tag-Team-Match geben, bei dem eben hier Carl Anderson und Luke Gallows zusammen mit den Young Bucks antreten im Tag-Team. Also da würde es ja dann spätestens diese Konfrontation geben und dann werden wir wahrscheinlich dieses Match sehen, ne? Impact Champions.
Nächste Woche schon.
Nächste Woche ist es Impact Champions gegen die AEW Champions, also ein sehr, sehr hochkarätiges Match, was dann potenziell eben auch auf diesem Februar Pay-Per-View stattfindet und Kenny Omega so ein bisschen hier in der Mitte zwischen seinen Freunden gefangen. Der sollte sich vielleicht auch mal eine Folge von AEW Dynamite angucken, dass er mal sieht, was sein vermeintlicher Freund Don Callis hier im Hintergrund für Fans sieht. Aber auch da muss man sagen, der Face-Turn dann irgendwann mal wieder von Kenny Omega, für den ist natürlich jetzt auch schon der Flur bereitet, denn gegen diesen Don Callis dann Face zu turnen so rum, das wird das Publikum ausflippen.
Ja, und ich hoffe mit Publikum, mit viel Publikum.
Das also muss doch dauern. Ja,
das muss man jetzt in die Länge ziehen. Was man auch in die Länge zieht, gerade ist die Geschichte mit der Dark Order. Mhm. Haben keinen Anführer. Es wurde hier am Anfang der Sendung nochmal der Geburtstag von Negative One gefeiert und ein Match sollte stattfinden. Eight-Man-Tag-Match war es, glaube ich, Adam Page und die Dark Order gegen, wie heißen sie noch gleich? Chaos Project und The Hybrid 2. Adam Page hat das Match gewonnen und sollte sich danach entscheiden, ob er jetzt der Dark Order beitritt oder nicht. Ne? Also in den letzten Wochen immer mal wieder mit der Dark Order unterwegs gewesen, mal ein Bierchen, mal einen Drink zu sich genommen. Er hat am Ende des Matches aber abgelehnt, ne? Hat gesagt, sorry, tut mir leid, er hatte schlechte Erfahrungen gemacht, ne? Mit Gruppierungen. Spielte natürlich auf Kenny Omega und die Young Bucks hin. Also er ist auch ziemlich lost gerade, unser Hangman.
Ja, der Hangman hängt tatsächlich irgendwie so ein bisschen dazwischen. Während ich gesehen habe, Nico, das Stadion in Las Vegas ist tatsächlich schon fertig. Wurde jetzt auch, muss ich gleich nochmal bei Dings gucken, also Eröffnung 31. Juli 2020, das heißt, das wäre tatsächlich fertig, muss ich mal gucken, mal ein paar Videos angucken, die Kapazität ist jetzt nicht so riesengroß, mit 65.000 angegeben fürs Football, vielleicht dann, nachdem man ja jetzt zum Beispiel auch für den Royal Rumble letztens jetzt die letzten beiden Jahre ja in ein Baseballstadion gegangen ist, vielleicht wäre das ja tatsächlich auch mal was eben für einen Royal Rumble oder für einen SummerSlam oder ähnliches, warten wir mal ab. Du hast richtig gesagt, Dark Order and the Hangman Page ist nicht der neue Anführer, mal gucken, in welche Richtung sich das hier noch entwickelt, Adam Hangman Page, der ja auch so ein bisschen in der Luft hängt jetzt, nachdem die Sache mit Kenny Omega durch ist. Wir hatten Sting und natürlich Darby Allin, da weiterhin in einer Fehde hier mit Taz und seinem Stable. In welche Richtung geht's das? Da wird's wohl einen ordentlichen Streetfight geben. Wie man in der Kneipe schon sagt, da sehen wir uns mal gleich draußen, ne?
Sieht so aus. Was mir jetzt aufgefallen ist, erneut, ist, wenn Sting redet. Sting ist ja ein Mann der wenigen Worte. Er ist eine düstere Persönlichkeit und man muss immer zwangsläufig auch ein bisschen an den Taker denken. Ja, und immer der Taker ja auch nicht irgendwie viele Worte immer parat gehabt. Aber wenn der Taker redet, dann redet er immer so dunkel. Weißt du, und der Stinger plötzlich mit so einer hellen Stimme so und dann denkt man so, wow, hab ich so lange nicht reden hören. War ein bisschen irritiert. Wie normal er doch doch redet, ja. Er wollte Darby Allin oder hat Darby Allin auch nochmal hier öffentlich gratuliert. Ne? Er ist begeistert von ihm. Er fühlt sich erinnert an sich selbst, ne? Und
ich glaube, also ich weiß ja, ob man das dann ich würde es für den Pay-Per-View aufheben. Die beiden in einem Tag-Team-Match gegen zwei von Team Taz oder sowas, kannst du schön gerade so auch als Backstage-Ball, ich muss gerade dran denken, ich glaube, das war bei NXT, ne, wo sie das gemacht haben, wo die Autos drumherum geparkt waren. War das NXT?
Das war
Car Brawl oder was auch immer.
Ja, Adam Cole gegen Velveteen Dream war das, ne?
Das fand ich auch richtig gut. Und eine ähnliche Sache kann ich mir hier auch vorstellen. Und dann kannst du cineastisch natürlich auch wunderbar den Stinger hier mit reinbringen. Also mal gucken, in welche Richtung. Das hier geht. Ich sehe gerade noch mal das Bild von das müssen wir auf jeden Fall auch als Episodenbild nehmen.
Ja, es ist gut. Mann, ist das gut, ey. Da muss ja auch jemand hingesetzt haben und ist erstmal gefotoshoppt
haben. Mega. Cody Rhodes konnte sich in einem, gegen Pretty Peter Avalon durchsetzen. Wir haben Jade gesehen, ne? Jade Cargill, sowas.
Ja, sorgte für Ablenkung.
Ja, gucken.
Anfängerfehler von Cody Rhodes, ne? Er sagte zuvor, er würde hier Peter Avalon innerhalb einiger Sekunden besiegen. Das sah auch ganz danach aus, ließ sich dann ablenken, gab einen Low Blow, glaube ich, ne? Und das Match ging dann doch fast 10 Minuten. Was ist mit dir los, Cody? Das musst du doch wissen, sowas, ja?
John Moxley hat eine Auftritt, ich habe gesehen, er schreibt jetzt auch ein Buch, ne? Also hat er jetzt auch viel Zeit, sonst mit der WWE irgendwie 5 Tage die Woche unterwegs gewesen, jetzt ein bisschen auch mehr zu Hause sitzen, die Frau ist schwanger, da kann man auch mal ein Büchlein schreiben. Er hat eine Promo gehalten und in welche Richtung geht das jetzt? Hast du das Gefühl, wir sehen ihn gegen Kenny Omega beim Februar Pay-Per-View?
Ja, ich glaube schon.
Weil so richtig wird das ja aktuell nicht.
Es wird nicht so. Er forciert. Sagt natürlich, ja. Ich frage mich halt, wenn man das noch weiter zieht bis zum darauffolgenden Pay-Per-View, das ist zu lang hin.
Ich würde tatsächlich man hat aktuell ja viele wöchentliche Specials, jetzt wie diesen Beach Break und sowas. Ich weiß nicht, ob man das nicht irgendwie so ein bisschen ändern sollte, ob man nicht in die Richtung gehen sollte, dass man tatsächlich alle 2 Monate ein Pay-Per-View macht, statt alle, also 4-mal im Jahr. Es gibt ja den Revolution, es gibt den Double or Nothing, es gibt den All Out und es gibt den, wie heißt der im November? Oder war das Revolution?
Full Gear gibt's noch.
Full Gear, genau. Diese 4, ob man nicht auf 6 Pay-Per-Views geht, sodass du einmal im Monat immer noch irgendwie eine Special-Show machen kannst, ne? Wo dann ein bisschen was Größeres ist, wo dann auch mal Number-One-Contender-Match ist oder so, oder sowas. Aber ich habe aktuell das Gefühl, viele Sachen werden so ein bisschen gezogen.
Ich vermute auch, ich weiß nicht, ob es schon announced wurde oder ob ich es mir nur vorgestellt habe, ich gehe davon aus, dass beim Beach Break dann der Club gegen John Moxley und die Young Bucks, dass so ein Six-Man-Tag-Match da stattfinden wird. Das könnte ich mir vorstellen.
So, Beach Break Main Event announced. Muss ich erstmal wieder irgendwelche Cookies akzeptieren? Das ist auch so nervtötend, ne?
2021 isn't even 10 days old and WWE is already driving wrestling fans crazy. What's up,
Comic Book
Nation? Connor Casey here.
Nein, hörst du die Musik?
Monday Night Raw saw Demand Goldberg return to TV and challenge Drew McIntyre.
Uff, Gottes Willen. Ich hoffe, ihr habt's nicht gehört. Ich konnte den Browser auch oben nicht muten. Ganz, ganz komisch. Also, wir werden euch da spätestens nächste Woche dann noch auf dem Laufenden halten. Ansonsten hatten wir noch Matt Hardy und Private Party, muss ich auch sagen. Gefällt mir auch gut, die Storyline. Ne? Also, das unerfahrene, aufstrebende Tag-Team. Langsam, ne? Den alten, der dann sagt, Mensch, pass auf, hier, ein Vertrag, ihr gebt mir 30%, aber das ist doch ein super Deal. Und dann unterschreiben sie und dann sind's eigentlich 50% und so weiter und so weiter. Also, Matt Hardy gefällt mir in der Rolle auch sehr, sehr gut.
Ja, alter Hase und so ein leichter Heel-Turn auch von Private Party, ne? In diesem Match haben sie auch hinterrücks einen Stuhl eingesetzt. Das führte dann auch zum Sieg. Und sie waren auch bei Impact zugegen. Private Party und Matt Hardy. Und Private Party haben sich da einen Spot gesichert. Die werden, ich weiß nicht, wann das Match stattfinden wird, aber sie werden gegen die Good Brothers antreten.
Ganz genau. Also auch dieses Match werden wir sehen. Storyline, die auch jetzt schon sehr lange fortgeführt wird, quasi seitdem er oder noch bevor er überhaupt bei AEW angekommen ist, das ist die Hochzeitsverlobungssache zwischen Kip Sabian und Penelope Ford. Miro, der ehemalige Rusev, kam ja dann hier als Best Friend, als Trauzeuge, kam er an. Jetzt sollen diese Hochzeit tatsächlich bald anstehen. Ich bin gespannt, Nico. Wir haben ja nicht mehr viel Zeit für den Junggesellenabschied. Den plant Rusev doch schon seit Monaten. Also hoffentlich lässt man den nicht ausfallen. Mal gucken. Also wenn hier der Inner Circle nach Vegas fliegen kann, dann eigentlich doch auch hier die Jungs. Mal gucken, ob da noch was kommt. Aktuell hat man aber ja erstmal die Fehde hier mit Chuck Charlie Taylor. Der muss, nachdem er letzte Woche ja gegen Miro verloren hat, muss er jetzt hier sein Butler sein und der Anzug steht ihm gut.
Der Anzug steht ihm gut, aber er fühlt sich, glaube ich, nicht wohl. Er fühlt sich nicht wohl in diesem Anzug.
Ne? Und musste seinem guten Freund, seinem besten Freund wahrscheinlich sogar, Orange Cassidy, musste er ins Gesicht sagen, dass Miro jetzt sein bester Freund ist.
Ja, also unglaublich. Ne? Also ich sehe es kommen, Dennis, so wie du es vor einigen Wochen, Monaten vermutet hast, dass Orange Cassidy diese Hochzeit crashen wird. Ich meine, ist denn klar, ne, wenn so eine Hochzeit im Wrestling-TV stattfindet, die wird immer gecrashed. Ne? Das Ganze wird beim Beachbreak auch stattfinden.
Mir fällt 2 Wochen. Eine schöne Storyline-Idee an. Ist nicht alt, aber man könnte die ja in der Art, da wird den schlauen Jungs von AEW sicher was einfallen, wie man das so ein bisschen recyceln kann. Du erinnerst dich vielleicht noch an eine der größten Hochzeit-Angles, die wir jemals hatten.
Jetzt sag mir nicht irgendwas mit Kane jetzt.
Nein. Mit Triple H. Denn Stephanie McMahon sollte ja eigentlich Test heiraten. Ja. Und dann kam Triple H raus und sagte so, naja, ihr könnt gar nicht heiraten. Und dann wurde das Video eingespielt, dass er die ja total besoffene, ausgenockte Stephanie McMahon in einem Drive-Thru geheiratet hat. Und jetzt stell dir das mal hier vor mit Orange Cassidy. Ne? Penelope Cruz steht da, möchte heiraten. Und dann spielt er irgendwas ein von ihrem Junggesellinnenabschied, wo sie komplett betrunken ist. Und dann hat er sie noch schnell geheiratet oder sowas. Das müsste man vielleicht
machen.
Ne? Also so wie gut das einfach wäre.
Das muss man machen. Ich hoffe, sie machen sowas.
Ich fände es auch. Also ich hoffe, ich habe so viel Vertrauen in AEW. Ich hoffe, dass sie da irgendwas machen. Dann hatten wir natürlich auch noch Beach Break wurde angekündigt. Tag Team Battle Royal Gewinner erhalten ein AEW Tag Team Championship Match bei Revolution. Der Main Event von Dynamite war dann natürlich das Inner Circle oder die Inner Circle Tag Team Challenge. Ein Three-Way Tag Team Match. Wer letzte Woche nicht gesehen hat, der Inner Circle war so ein bisschen, unschlüssig. Wer ist denn jetzt das Nummer 1 Tag Team? Und wer sollte eben um die Tag Team Titel antreten? Das heißt, dann hat man gesagt, pass auf, Chris Jericho und MJF als auch Santana und Ortiz als auch Sammy Guevara und Jake Hager, die treten eben diese Woche bei Dynamite in einem Three-Way Tag Team Match gegeneinander an und der Gewinner ist dann das offizielle Nummer 1 Tag Team des Inner Circles und Nico, ich denke, damit auch schon fast irgendwie ein Favorit vielleicht auf diese Tag Team Battle Royale.
Ja, da musst du ja auch dran denken. Erstmal werden sie sich einen Namen geben, wenn sie es noch nicht gemacht haben, natürlich, ne? MJF und Christopher. Christopher und Maxwell, wie sie sich genannt haben. Die sind natürlich auch, gehören zu den Favoriten bei dieser kommenden Battle Royale um den Number One Contender Spot. Schön, hier vor dem Match gab es auch noch mal ein Segment Backstage.
Ich weiß schon, wie das Tag-Team heißt.
Wie denn?
MY2JF.
So. Ah, so schön eingängig, genau. MJF Backstage wollte da auch noch mal schlichten, ne? Also der Mensch, der ihm überhaupt nicht positiv gesonnen ist, ist weiterhin Sammy Guevara. Und MJF hat den Leuten gesagt im Inner Circle, pass mal auf, ich will das hier nicht, ne? Aber es ist gut für uns, ne? Wir sind eine Familie, Chris Jericho ist unser Anführer, der hat das jetzt gesagt, deswegen, wir machen das jetzt und danach ist alles wieder gut. Hat dann jedem hier Fistbump gegeben, nur Sammy Guevara hat ihn verweigert. Also auch da, die werden nicht warm miteinander, die beiden.
Ja, eine so viele schöne Fäden, die aus dieser Konstellation entstehen und da freue ich mich richtig drauf. Auch kann es natürlich auch eine Sache sein, dass ist eine Frage, wie langfristig man das macht, dass bei dieser Battle Royale, dass MJF und Chris Jericho da vielleicht schon sich in die Haare kriegen und dass man dieses Single Match für Revolution aufbaut. Aber wenn es nach mir geht, ist das tatsächlich für mich ein Match Chris Jericho gegen MJF. Wer wird der Herausforderer oder der Verlierer muss den Inner Circle verlassen, eher was für Double or Nothing dann im Mai. Also könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie hier um die Tag-Team-Titel antreten. Aber wo, haben wir nicht vorhin gesagt, dass damit man eigentlich Tag-Team-Champion gegen Tag-Team-Champion bei Revolution machen wollte? Also nach unserer Idee?
Ja, stimmt. Aber das würde natürlich keinen Sinn machen, wenn es sei denn, Anderson und Gallows machen auch bei dieser Battle Royale mit, ne?
Das
ist spannend. Also viele, 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 viele Möglichkeiten.
Auf jeden Fall.
AEW hat wieder Spaß gemacht die Woche. Bei NXT habe ich auch nur kurz reingeschaut. Da ging es natürlich weiter mit dem Tag Team Tournament. Auch das Tag Team Tournament der Damen hat begonnen. Ich glaube auch 3-4 neue Frauen wurden gesigned. Eine von denen ist, wie heißt sie gleich, Priscilla, ich habe den Nachnamen vergessen, das ist die Ex-Freundin oder Ex-Frau von Darby Allin übrigens. Ist wohl auch sehr gut im Ring. Hat für Aufsehen gesorgt in diversen Indie-Matches. Ne? Irgendwas mit einem Tampon war da, glaube ich, auch mal.
Okay.
Ganz, ganz crazy. Also das streitet voran, das Tag-Team-Tournament. Es wurde auch nochmal so ein kleines Package eingespielt zu den Rascals, die jetzt da MSK heißen. Da setzt sie auch große Stücke drauf. Hoffe, sie gewinnen das Ding und kriegen eventuell bald mal einen Title-Shot. Wann der nächste Takeover stattfinden wird, wird es auch am WrestleMania Weekend sein? Wird es vorher sein?
Ist schon angekündigt.
Ist schon angekündigt.
Ja. Takeover ist jetzt auch im Februar.
Ah.
Takeover NXT. Das wurde, habe ich vorhin gesehen. Ruf es doch einmal schnell hier auf. Das sollte doch möglich sein. 14. Februar am Valentinstag.
Okay, krass. Das ist natürlich die Frage, wer wird der Herausforderer auf den Titel von Finn Balor, der natürlich weiterhin NXT Champion ist. Pete Dunne hat große Lust, hat auch hier in einem Videopackage verkündet, sich den NXT-Titel holen zu wollen. Und ich denke, das wäre ein verdammt gutes Match. Also ich hoffe, dieses Match wird so stattfinden. Finn Balor gegen Pete Dunne um den NXT-Titel bei TakeOver im... Wann ist nochmal Valentinstag? 14.
Das weißt du nicht! Der 14.
Februar. 14.2., genau. Ja.
Also, darf man sehr gespannt sein. Catch-technisch steht einiges bevor.
Nicht neuer Käfig, das noch ganz kurz. Oh,
ja.
Main Event bei NXT, Tommaso Ciampa gegen Timothy Thatcher. Die beiden hatten es beim Takeover-Event ja auch schon mal zu tun gehabt. Da konnte sich Tommaso Ciampa durchsetzen. Ein Fight-Pit-Match, welches schon vor 1-2 Wochen stattfinden sollte, ging aus gesundheitlichen Gründen nicht. Jetzt fand es statt, Main Event. Und erneut eine Käfig. Struktur, neu erfundene Käfigstruktur, die hier zum Einsatz kam. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Sah aus wie so ein Classic Steel Cage, nur dass oben konnte man noch
gehen. Laufen.
Ja. Oben konnte es laufen. Ne? Also ich weiß nicht, wer sich das wieder einfallen lassen. Also ich habe schon mal Schlimmeres gesehen. Aber ob sich diese Matchart, dieses Fight Pit Match durchsetzen wird, das weiß ich nicht.
Meinst du, da hängt auch ein Schild, oben nur Kännchen?
Vielleicht.
Also, man darf sehr gespannt sein. Viel Wrestling in der nächsten Zeit. Wir sind für heute erstmal durch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit der, ja, hoffentlich kompletten Royal Rumble Card. Vielleicht auch noch mit weiteren Teilnehmern. Ihr habt's ja, wenn ihr die WWE und uns auch schon länger verfolgt, wisst ihr, es werden natürlich nicht alle Teilnehmer bekannt gegeben werden. Das heißt, nächste Woche können wir vielleicht auch schon mal hier ein bisschen, ja, überlegen, spekulieren. Wer könnte dabei sein? An der Stelle vielleicht auch noch ein Tipp von mir. Ich habe mir gestern Abend noch angeguckt, das WWE Untold zu AJ Styles. Da geht es darum, ja, was so hinführte zu seinem Debüt beim Royal Rumble. Geht so knapp 30, 33 Minuten. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Da sieht man eben auch noch mal, ja, wie hat er angefangen zu wresteln, ne? Und wie kam das dann zustande, dass er tatsächlich New Japan verlassen hat und dann bei der WWE unterzeichnet hat. Sehr kurzweilig, kann man sich gut angucken.
Ja, hast du mir gestern schon empfohlen, bin noch nicht zugekommen. Das werde ich aber heute mal nachholen. Das heißt, du hast ja auch das WWE Network wieder zugelegt, ne?
Gehe ich mal stark von aus. Ja, natürlich.
Ja, das wollte ich
hören. Habe ich das wieder. Und habe mir auch einen schönen, der Tipp, an der Stelle vielleicht noch einen Tipp. Am kommenden Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kämpft ja unser guter Freund Conor McGregor, so heißt er. Conor McGregor kämpft und da habe ich mir natürlich auch wieder einen neuen dessen Probe-Account gemacht.
Ja, Mann.
So,
kennen wir dich.
So kennen wir dich. Muss erst mal nachgucken. Ich habe in meinem E-Mail-Postfach habe ich irgendwie so und so viele Alias-Dinger drin. Und ich mir sind nämlich mal alle eingefallen. Habe ich mich endlich mal wieder, also normal hat man es ja irgendwie nur auf dem Handy, aber ich bin nicht erst auf die Webseite, habe mich eingeloggt und habe geguckt, welchen Alias habe ich noch nicht verwendet, um mir einen Datsen Probe-Account zu machen. Und jetzt habe ich wieder einen, werde mir diesen Kampf angucken. Reinhold hat es ja auch mal gemacht, hat auch sich einen Probe-Account gemacht, hat es dann aber ein halbes Jahr vergessen zu kündigen. Also, da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. In dem Sinne, wir würden uns nächste Woche wieder. Denkt dran, ich habe schon mal das Kick-Tipp-Tippspiel zurückgesetzt auf 0. Das heißt, ihr könnt da aktuell nicht viel sehen. Ihr könnt euch aber natürlich weiterhin anmelden. 300 Plätze gibt es insgesamt. Das heißt, kicktipp.de/WWE. Wenn ihr noch nicht dabei seid, anmelden. Wenn ihr schon dabei wart im letzten Jahr, dann braucht ihr nichts machen. Dann ist euer Account weiterhin beständig. Ihr habt sind nur quasi alle Sachen rausgelöscht worden, also alle Punkte. Das heißt, ich würde dann dementsprechend nächste Woche, ich denke mal auf den Samstag, die Tipps einstellen und dann ist alles wie in besagter Form. Das heißt, jetzt schon mal die Erinnerung, wer die ganze Zeit gesagt hat, ach komm, jetzt im Oktober brauche ich mich auch nicht mehr anmelden, dann mache ich mit im Januar, wenn es wieder neu losgeht, ich will in der Gesamtwertung ganz vorne dabei sein, dann ist also jetzt eure Chance. Lieber direkt anmelden, wie gesagt, wenn 300 Plätze voll sind, dann sind 300 Plätze voll, dann würde ich tatsächlich erst nach dem Royal Rumble, wenn dann tatsächlich da Leute sind, die den Royal Rumble nicht getippt haben, würde ich dann Leute rauslöschen, aber dann habt ihr eben einen Pay-Per-View schon Rückstand. Also, jetzt anmelden, jetzt dabei sein, in diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Und falls ihr euch fragt, sind die Jungs von Reds jetzt vollkommen durcheinander, machen die jetzt einen trockenen Januar? Nein, das machen wir natürlich nicht, aber wir nehmen zurzeit immer vormittags auf und
was uns ja eigentlich auch nicht aufhält.
Eigentlich hält uns das nicht auf, aber da ich ja mein Bier vom Vortag immer schon nachts aussaufe, habe ich natürlich nichts hier. Ich werde mal gucken, dass das sich nächste Woche ändert, ne? Dass ich mal wieder ein bisschen Stimmung hier so verbreiten kann. Ja? Also in diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.